Ja, Sabine und Robert hatten zwei ganz verschiedene Vorstellungen darüber, wie man Zutritt in den Himmel bekommt. Sie gestalteten ihr Leben im Blick auf diesen Tag. Robert war sich offensichtlich bewusst, wie plötzlich sein Leben ein Ende finden könnte. Deshalb hatte er seinen Koffer immer dabei. Er sammelte und arbeitete. Er rackerte sich ab, er wollte bereit sein, wenn dieser Zeitpunkt kommt. Problemlos wollte er durch diese Tür gehen, diese geheimnisvolle Türe, die offensichtlich in den Himmel führt. Und bestürzt musste er realisieren, dass er auf der Bank sitzen bleibt. Und Sabine, kaum kommt sie rein, geht sie wieder raus. Robert muss man es hoch anrechnen, dass er sich wenigstens mit dieser wichtigen Frage, wie man in den Himmel kommt, beschäftigte in seinem Leben. Er versuchte sogar aktiv, einen Weg dorthin zu finden. Viele Leute beschäftigen sich nämlich mit dieser Frage gar nicht. Fragen, die das Jenseits betreffen, werden eher oberflächlich behandelt. Und andererseits fällt auf, dass Menschen, die sich über das Jenseits wenig Gedanken machten, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren, wenn ein geliebter Mensch stirbt, sie erstaunlich unverkrampft vom Himmel sprechen. Das verwundert mich immer wieder von Neuem. Wenn sie keinen Verlust zu verzeichnen haben und man über den Himmel sprechen will, dann ist das eher, gibt es eine peinliche Stille. Und wenn das eintrifft, dass man einen lieb gewordenen Menschen verliert, plötzlich spricht man vom Himmel, ganz unverkrampft, wie wenn das überhaupt keine Frage wäre, ob es einen gibt oder nicht. Und vielleicht trifft dann das zu, was der Philosoph und Atheist Ludwig Feuerbach behauptete: Der Mensch kann seine Sterblichkeit nicht ertragen. So erträumt er sich ein höheres Wesen, dem er Unsterblichkeit andichtet. Dieser Gott hat die Aufgabe, den Menschen mit Unsterblichkeit im Himmel zu versehen. Also nur praktisch ein Trostpflästerchen, das eigentlich gar keinen Bezug zur Wirklichkeit hat. Im Leid um den Verlust eines lieben Menschen greifen viele Leute reflexartig zu tröstenden Gedanken, die sie noch nie wirklich reflektiert und geprüft hatten. Irgendwie muss der Schmerz des Verlustes ja bewältigt werden. Das Leben muss irgendwie weitergehen. Wenn es mit einem zuverlässigen Trost nicht geht, dann halt einer, der hinkt, dann hinterfrage ich ihn nicht und dann kann er mich vielleicht eine Zeit lang trösten. Das Luzerner Meinungsforschungsinstitut LINK wurde von einer reformierten Mitgliederzeitung beauftragt, eine repräsentative Umfrage zu machen. Sie wollten wissen, was glauben die Leute, was nach dem Tod kommen wird, was dann geschieht. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden in der Novembernummer in diesem Jahr veröffentlicht, also in diesem November. 1026 Leute wurden gefragt, was glauben sie, was nach dem Tod mit ihnen passiert. 8% gaben keine Antwort, die lassen wir mal weg. 25,6% sagten, ich weiß nicht, ich habe keine feste Meinung, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. 24% meinte, nach dem Tod sei alles aus, mein Leib zerfällt, ich werde zu Asche. 46,6%, praktisch die Hälfte der Befragten, stehen dieser Frage mehr oder weniger gleichgültig gegenüber. Sie befassen sich nicht damit oder glauben, mit dem Tod sei alles fertig. Es gäbe weder Himmel noch Hölle. Erstaunlich, wie viele Menschen sich nicht ernsthaft mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen. Das hat mich wirklich eigentlich verwundert, denn jeder Mensch muss ja sterben. Täglich werden wir mit dem Tod konfrontiert. Manchmal findet er weit weg von uns statt, manchmal kommt er uns ganz nahe. Manchmal kommt er sogar zu uns selbst. Und wir kommen dann vielleicht gerade noch so, wir können ihn vielleicht gerade noch so enttuschen. Vermutlich, nehme ich an, hat auch die Lebensphase, in der man steht, einen gewissen Einfluss darauf, wie intensiv man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Man kann ja nicht das ganze Leben, jeden Tag über Sterben nachdenken. Man muss ja auch leben können. Und vielleicht verdrängt man dann in gewissen Lebensphasen diese Frage und denkt, vielleicht kann ich die dann später mal angehen. Es ist erstaunlich, mit wie viel Gleichgültigkeit oft Menschen diesen Dingen begegnen. Und es gibt in der Bibel, sagt der Paulus, der Apostel Paulus, eigentlich etwas ganz Interessantes, eine ganz banale Erklärung für Menschen, die diese Fragen gar nicht irgendwie berühren, obwohl das mit unserem Leben ja sehr viel zu tun hat. Er sagt ganz schlicht und ergreifend, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Punkt. Es ist offenbar nicht jedermanns Ding, über diese Sachen nachzudenken. Auch zur Zeit, als Jesus lebte, gab es eine einflussreiche Gruppe, die nannten sich Sadduzäer. Sie waren übrigens auch der Meinung, dass mit dem Tod das Leben endgültig zu Ende sei. Sie sagten, das heißt, die Sadduzäer leugnen die Auferstehung und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen. Also zurück zu unserer Umfrage. 46,4% glauben zum Zeitpunkt der Befragung, zu diesem Zeitpunkt, das heißt nicht, dass sie das Leben lang diese Überzeugung haben, an irgendeine Form des Weiterlebens nach dem Tod. Übrigens existieren in allen Völkern Überzeugungen, es gäbe etwas nach dem Tod, ein glückliches Jenseits, das diejenigen erwarten, welche in diesem Leben Tapferkeit gezeigt haben und vorbildlich lebten. Meistens ist das Leben da droben, dass man sich denkt, eine Fortsetzung des irdischen Lebens einfach viel schöner. Dass natürlich sinnliche Wünsche dann erfüllt werden. Der Indianer hofft auf die ewigen Jagdgründe, also überall nur Tiere rum sind und er sie spielend jagen kann. Mohammedaner sehen sich nach dem Paradies, griechische Dichter nach den Inseln der Seligen und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Erwartungen. Eigentlich jedes Volk kennt gewisse Erwartungen, was man sich denkt, was kommt. Und bei der Umfrage waren 11,4%, die wussten nicht genau wie, aber sie dachten, irgendwie geht's weiter. 8,7% glauben an eine Reinkarnation, eigentlich auch nicht so viele. Immerhin 8,7%. Und dann gibt es ganz verschiedene Vorstellungen, die formuliert wurden. 13,7% sagten, ich komme in den Himmel, ins Paradies, ins ewige Leben oder ich komme zu Gott. Also nur knapp 14% gaben eine Antwort, die den christlichen Vorstellungen einigermaßen entspricht. Und angesichts dieses Resultats, das wurde ja von einer evangelischen Kirche, von einem Hefer einer evangelischen Kirche veranlasst, fragt sich die Autorin des Leitartikels, kann man angesichts solcher Zahlen überhaupt noch von einer christlichen Kultur sprechen? Wenn nur noch knapp 14% der Bevölkerung einigermaßen Vorstellungen haben, was die Bibel über den Himmel sagt. Der Religionssoziologe Hubert Knoblauch meinte dazu, viele Christinnen und Christen wissen heute gar nicht mehr, was sie eigentlich glauben sollen. Auch nicht in Bezug auf die letzten Dinge. Also er konstatiert eine gewisse Orientierungslosigkeit unter den Christen, und viele nennen sich ja Christen, und wissen irgendwie gar nicht, was sie sich vorstellen müssen unter diesen Dingen. Sie sind heute gekommen und haben sich, nehme ich an, ganz bewusst der Frage gestellt, wie komme ich in den Himmel? Es handelt sich immerhin um eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die im Leben beantwortet werden sollte. Und ich werde Ihnen heute diese Frage anhand der Bibel beantworten. Übrigens, im Mittelalter war diese Fragestellung, denke ich, auch noch ein bisschen aktueller. Ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich, weil es uns so gut geht hier, weil die Lebenserwartung verhältnismäßig lang ist, wir diese Frage uns gar nicht so bewegt. Uns bewegt vielmehr die Frage, wie bleibe ich so lange wie möglich auf dieser Erde? Was kann ich alles tun, um hier zu bleiben? Im Mittelalter war die Medizin noch nicht so weit fortgeschritten, da gab es Seuchen und allerhand. Da hat man sich natürlich eher Gedanken gemacht, da war der Tod auch ständig präsent, Kinder sind viele gestorben und so weiter. Und da war die Fragestellung eine einfache Fragestellung, da fragte man sich, wer kommt ins Jenseits, wann, wohin und was muss man tun, um nicht in der Hölle zu landen. Das war die Fragestellung im Mittelalter. Es gab in Zürich einmal eine Ausstellung, Himmelhölle, Fegefeuer. Im Landesmuseum, vielleicht können sich einige erinnern, das war ein Riesenrennen. Aber zuerst müssen wir natürlich wissen, was wir meinen, wenn wir vom Himmel sprechen. Wo befindet sich der Himmel, von dem die Bibel spricht? Unsere Sprache kennt nur einen Begriff für Himmel. Das Englische kann uns zwar weiterhelfen, da gibt es zwei Begriffe. Wir bezeichnen zwei Dinge mit einem Begriff. Das Englische nimmt das auseinander. Sie sprechen vom Sky, das ist dort, wo die Swiss rumfliegt. Über den Wolken, unter den Sternenhimmel. Und dann kennen Sie das Wort Heaven. Das ist der unsichtbare Himmel. Und von dem sprechen wir heute. Denn nicht nur das Sichtbare ist eine Wirklichkeit, sondern auch das Unsichtbare ist Wirklichkeit. Das Weltbild der Bibel besteht nicht nur aus Sichtbarem, sondern auch aus einer unsichtbaren Welt. Paulus schrieb einmal, durch Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Bibel spricht also eindeutig von einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Himmel befindet sich in der für uns unsichtbaren Welt, für uns unsichtbar. Deshalb wird ein Astronaut im Weltall Gott nie finden können. Er kann noch so weit fliegen, er kann zum Mars fliegen oder wohin er will. Er wird nie dort irgendwo Gott finden. Die Grenzen zum Unsichtbaren sind fließend. Denn die unsichtbare Welt, die durchdringt die Sichtbare. Selbst Menschen, die eine unsichtbare Welt ausschließen, leben mit unsichtbaren Realitäten, zum Beispiel die Radiowellen. Die fliegen da, so viel ich weiß, irgendwo in der Atmosphäre rum, das sieht kein Mensch. Und trotzdem stellen wir unser Radio an und denken, da kommt was raus. Dasselbe mit Funk oder auch der Strom sieht man nicht und trotzdem existiert er. Es gibt ganz viel fließende Grenzen. Und weil die unsichtbare Welt die sichtbare durchdringt, also dass wie ineinander fließt, sind Christen auch der Überzeugung, vielleicht haben Sie das im Gebet gehört, dass wir glauben, dass Gott jetzt hier präsent ist, in der unsichtbaren Welt. Weil die unsichtbare Welt ist nicht ab 1000 Meter, beginnt dann die unsichtbare Welt, sondern die unsichtbare Welt durchdringt die sichtbare Welt und deshalb sind wir der tiefen Überzeugung, dass Gott überall gegenwärtig ist, präsent in der unsichtbaren Welt. Und es wäre ganz interessant, wenn Gott einmal würde für uns alle den Vorhang der unsichtbaren Welt aufreißen. Ich glaube, ihr würdet mir nicht mehr länger zuhören dann. Dann wären wir ganz bestimmt mit anderen Dingen beschäftigt, als auf mich zu hören. Aber das ist die Wirklichkeit, die geistliche Wirklichkeit, die reale Wirklichkeit, von der die Bibel spricht. Mit unserem Körper, solange wir in diesem Körper leben, bekommen wir keinen Zugang in diese unsichtbare Welt. Manchmal öffnet Gott ein bisschen den Spalt zu dieser unsichtbaren Welt. Und wir haben jetzt gesehen, auch die Bibel öffnet manchmal ein bisschen den Vorhang. Das haben wir in der Schriftlesung gehört. Und wie genau es im Himmel aussieht, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Erstens mal kann ich das Ihnen nicht sagen, weil das schwierig ist, weil das eine andere Dimension ist. Etwas, was für uns ein Stück weit fremd ist, weil wir nicht da drin leben. Mir ist es ein bisschen so gegangen, ich war in Spanien, in Barcelona, und dort gab es einen Springbrunnen. Und an einem Abend läuft dann der und der wird beleuchtet. Es ist wie ein Feuerwerk mit Wasser. Und wenn ich das Ihnen jetzt beschreiben würde, erstmal hätte ich Mühe, Worte zu finden, damit Sie sich das überhaupt vorstellen, was ich dort gesehen habe. Und wenn ich das auch noch clever machen würde, und ihr geht dorthin und besichtigt diesen Brunnen und sieht dieses Schauspiel, das wirklich, das muss man einfach gesehen haben, wenn man in Barcelona ist. Und dann denkt ihr, hey, der hat ja gar nicht erzählt, wie super das ist. Der hat ja gar nicht das beschreiben können. Wenn das so ist, dann wäre ich erst gleich ins Flugzeug gesessen und hätte mir das angeguckt. So ist es schwierig, vom Himmel zu erzählen, denn wer ist je in den Himmel hinaufgestiegen, heißt es im Alten Testament, und als Wissender von dort heruntergekommen. Und wäre er sogar als Wissender heruntergekommen, wäre es ihm schwer gefallen, uns das zu erklären. Wir hätten ihm gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte er versucht zu sagen, weißt du, das ist ähnlich wie. Also ich jedenfalls war auch noch nie dort. Und niemand kann das von sich behaupten. Doch das Wesentlichste über den Himmel, das kann ich Ihnen schon sagen. Entschuldigung, jetzt bin ich 1-2. Grundsätzlich ist der Himmel der Ort, wo Gott, der die Welt erschaffen hat, lebt, gegenwärtig ist. Also dort, wo Gott lebt, befindet sich der Himmel. Über Jesus wird gesagt, wir haben einen Hohepriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Also dort, wo Gott wohnt, dort ist Himmel. Nachdem Jesus auferstanden war, verließ er vor den Augen seiner Jünger die sichtbare Welt. Das heißt, eine Wolke nahm ihn auf und dann ist er verschwunden. Dann ist er eben hinübergegangen in die unsichtbare Welt. Er ist nicht wie eine Rakete oder wie ein Raumschiff da ins Weltall hochgestiegen, sondern er ist hinübergegangen in diese unsichtbare Welt hineingeschritten. Und nun befindet er sich, wie dieser Vers besagt, im Himmel bei seinem Vater, beim Schöpfer. Den Nachfolgern von Jesus wird nun zugesagt, dass sie sich auf diesen Himmel freuen können. Sie werden einmal in dieser Gegenwart Gottes leben können, wie wir das gehört haben. Es ist keine Sonne mehr, sondern die Präsenz Gottes erleuchtet alles. Es ist ein Bild einfach der Klarheit, der Schönheit. Sie werden einmal in der Gegenwart Gottes leben. Paulus sagt, wir wissen ja, wenn die irdische Zeit, in der wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Also Gott hat etwas bereit für die, die ihm nachfolgen. Ein anderes Haus im Himmel, wenn wir dieses Haus im Himmel betreten, dann wird alles anders sein. Wir werden wirklich frei sein. Wir werden die Freude und den Frieden erleben, wie wir das hier nie erleben werden. Alles Leid, alle Verletzungen, einfach alles wird von uns fallen. In der Offenbarung heißt es im letzten Buch der Bibel, Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist Himmel. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort, ein Ort, den Gott für uns Menschen bereithält. Wenn uns Leben nach dem Sterben nicht im Nichts untergeht, also wenn das nicht stimmt, dass diese gut 20% oder 24% sagen, dass einfach alles fertig ist, dass wir nur noch Asche sind, sondern wenn wir als Persönlichkeiten weiter existieren, in einer anderen Dimension weiterleben, und da bin ich der tiefen Überzeugung, das ist auch das, was die Bibel uns eigentlich sagt, ist es dann nicht sehr interessant zu erfahren, was uns dann erwarten wird, wenn das soweit ist? Eben wie diese beiden hier. Wenn uns die Bibel lehrt, dass es eine Hölle und einen Himmel gibt und der Himmel wunderschön ist, dann müsste es doch außerordentlich wichtig sein zu wissen, wie man in diesen Himmel kommt. Wir gehen ja auch immer an die schönsten Orte. Wenn ich zwischen einem weniger schönen und einem schöneren auswählen kann, nehme ich immer das Schönere. Ist ja klar. Und ich überlege dann immer, wie komme ich zum schöneren Ort? Ich verliere keine Gedanken über den Ort, der mir nicht gefällt. Wie kann ich nun an den bestmöglichsten Ort kommen? Denn wenn es um den Himmel geht, geht es ja nicht um 50 bis 100 Jahre, wie hier auf der Erde, sondern sprechen wir von Ewigkeit. Leider musste Jesus einmal sagen, dass nur wenige Menschen diesen Weg gehen möchten. Eigentlich unglaublich. Wer will schon auf eine solche Zukunft verzichten? Und trotzdem sagt Jesus, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen zum Verderben und viele sind auf diesem Weg. Durch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Nur wenige finden diesen Weg. Obwohl der Weg gar nicht schwierig ist. Jeder könnte auf diesen Weg gehen. Aber dieser Weg, und das ist das Problem, vielleicht haben Sie das Problem am Schluss unseres Gottesdienstes auch, der passt nicht vielen. Wir sind nicht einverstanden mit diesem Weg. Denn der Weg in den Himmel ist wirklich einfach. Jesus sagte zu seinen Jüngern kurz vor seiner Hinrichtung, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Nein, dann hätte er das nicht gesagt. Natürlich gibt es viele Wohnungen. Es gibt diesen Himmel. Mit anderen Worten, im Himmel meines Vaters, sagt Jesus, gibt es Platz für euch und ich werde alles vorbereiten auf den Tag, wo ihr in den Himmel eintreten werdet. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Die Jünger, die haben sich ein bisschen ratlos angeguckt. Was? Von was spricht er überhaupt? Sie hatten absolut keine Ahnung, von was Jesus jetzt hier mit ihnen gesprochen hat. Und einer der Jünger, Thomas, ergriff das Wort, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir wissen? Wie sollen wir dann den Weg dorthin wissen? Wir haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, von was du sprichst. Wir brauchen ein bisschen mehr Erklärungen, bitte. Jesus erklärt ihnen in einem Satz, wohin er geht und wie sie dorthin kommen werden. Er sagt ihnen, ich, Jesus, bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater in den Himmel kommt man nur durch mich. Jesus sagt damit deutlich, wohin sein Weg führt, nämlich zum Vater in den Himmel. Das wussten die Jünger, also es geht um den Himmel. Aber die Jünger konnten nicht auf demselben Weg wie Jesus zum Vater kommen. Denn Jesus wird durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt zum Vater gehen. Jesus musste zuerst für die Sünden von uns Menschen sterben. Er nahm zuerst die Strafe, die wir verdienen würden, auf sich. Und dadurch öffnete Jesus das Tor zum Himmel. Ich versuche das in einem kleinen Schema deutlich zu machen. Gott ist heilig, das heißt, er ist eben Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist nicht so ein alter Papa, dem man dann auf die Schultern klopft und sagt, eh, sorry, gell. Ich habe es nicht so gemeint. Nein, Gott ist ein heiliger Gott. Und zwischen Gott, diesem heiligen Gott und uns Menschen entstand eine tiefe, unüberwindliche Kluft. Diese Kluft ist für uns Menschen absolut nicht zu überwinden, denn die Sünde, die Schuld, die uns belastet, ist viel zu groß. Wir können mit Gott keine Gemeinschaft haben. Vielleicht kann ich Ihnen das so sagen, wenn Sie denken, wir sagen ja immer, ja, wie das alles verrückt läuft in der Welt und wie schlimm, dass das Gott alles zulässt. Da müssen wir einfach sagen, nein, das ist eine billige Art zu argumentieren. Denn was Schlimmes auf der Welt geschieht, das macht eigentlich nicht Gott, sondern das macht der Mensch. Und das ist genau der Beweis, dass etwas zwischen Gott und dem Menschen nicht stimmt. Weil der Mensch immer Gott auf die Anklagebank setzt. Und nun ist das geschehen, dass Jesus starb. Und mit seinem Tod hat er die Schuld für uns beseitigt. Und er hat eine Brücke geschaffen, dass wir mit dem Schöpfer, mit Gott wieder versöhnt werden. Das ist das, was Jesus tat. Die Jünger konnten nicht auf demselben Weg wie Jesus in den Himmel kommen. Auch wir kommen nicht in den Himmel so wie Jesus. Das wäre die Art und Weise, wie es Robert versuchte, seinen Koffer voll zu packen, ein Leben lang sich abzukrampfen, um dann praktisch seine Leistung hinzulegen und zu sagen, jetzt habe ich mich zu dir hochgekraxelt, jetzt musst du mich nehmen. So geht das nicht, zum Glück nicht. Wenn das nämlich so wäre, dann wären nur die Starken hätten eine Chance, in den Himmel zu kommen. Nur die wirklich alle knallhart gerade den Weg gehen können, nicht links und rechts schauen, diese könnten in den Himmel kommen. Aber die Schwachen, die würden es nie schaffen. Die hätten vielleicht die Ausdauer nicht, die Disziplin nicht. Gut, hat das Gott nicht so gemacht. Unsere Schuld, die wir haben, die können wir selber nicht bezahlen. Sie ist viel zu groß und unser Leben ist viel zu kurz. Und wenn es länger wäre, dann würden wir auch die Schuld nicht bezahlen, sondern wir würden vermutlich noch mehr Schuld auf uns häufen. Und selbst wenn wir für unsere eigene Schuld sterben würden, kämen wir so nicht in den Himmel. Wenn wir das begreifen, wie einfach der Weg in den Himmel eigentlich ist, müssten wir vor Begeisterung Luftsprünge machen. Der Weg, der zum Vater in den Himmel führt, ist nämlich Jesus selbst. Ich, Jesus, bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus ist der Weg, der in den Himmel führt. Wenn ich in den Himmel möchte, komme ich an Jesus nicht vorbei. Wenn ich an Jesus glaube und ihm nachfolge, dann komme ich in den Himmel. So einfach ist das. Oder findet das jemand kompliziert? Jesus ist der Weg. Den Himmel. Johannes sagte das einmal mit anderen Worten. Wer mit dem Sohn, da meint er Jesus, verbunden ist, hat das Leben. Wer mit ihm, dem Sohn Gottes, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. So einfach ist das. Jesus ist praktisch die Schlüsselperson für den Zugang in den Himmel oder nicht. Das ist wie wenn ich mit jemandem nach Hause gehe, der hat ein eigenes Haus, und ich komme nur in dieses Haus, wenn der Hauseigentümer, der den Schlüssel hat, die Tür öffnet. Sonst komme ich nicht rein. Und ich komme nur in das Haus Gottes, wenn ich mit Jesus an diese Türe gehe, weil er den Schlüssel hat und er mir die Tür öffnet. So einfach ist das. Nur wenn ich Jesus nicht kenne, kann er mir die Tür nicht öffnen. Ich weiß ja nicht einmal, welchen ich fragen soll. Vielleicht fragt sich jemand, warum Jesus so etwas sagen kann. War er nicht ein Mensch wie wir? Vielleicht etwas religiöser als wir? Vielleicht hat er etwas vorbildlicher gelebt? Bestimmt hat er vorbildlicher gelebt, aber er war doch immer noch ein Mensch. Das stimmt. Jesus war ein Mensch. Aber er war nicht nur Mensch, sondern er war der Sohn Gottes. Wie ich schon anfangs aufzeigte, war noch niemand in den Himmel hinaufgestiegen und als ein Wissender hinuntergekommen. Doch einer kam vom Himmel herab, Jesus. Die Bibel berichtet, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Jesus verließ den Himmel, um uns auf der Erde zu besuchen. Er hat es auf sich genommen, diesen wunderschönen Himmel zu verlassen aus Liebe zu uns Menschen. Die Liebe zu uns veranlasste ihn zu diesem Handeln. Die Bibel beschreibt es uns folgendermaßen. Jesus war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Er gehört zur Gottheit. Jesus ist der Mensch gewordene Gott und das ist übrigens die fundamentale Überzeugung des christlichen Glaubens. Eigentlich auch die fundamentale Überzeugung der christlichen Kirchen, schlechthin. Gott besucht die Welt. Daran denken wir besonders in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit. Denken Sie daran, wir feiern Gott, der die Welt besucht. Er, Jesus, gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Tausende von Menschen erlebten Jesus. Sie sahen, wie er viele Menschen heilte. Sie hörten, wie er über das Reich Gottes predigte. Sie hörten, wie er den Menschen erklärte, wie sie mit Gott sich versöhnen können und in den Himmel kommen. Und Jesus lebte wirklich auf dieser Erde als Mensch und gleichzeitig Gott. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Wer nun an Jesus glaubt, der bekommt eine Art Bürgerrecht. Es ist wie mit unserem Reisepass. Wer ein Schweizer Bürgerrecht hat, der kann jederzeit in unser Land zurückkommen, egal in welchem Zustand. Er darf des Landes nicht verwiesen werden und genauso verhält es sich mit dem Bürgerrecht, das man durch den Glauben an Jesus erwirbt. Paulus sagte einmal, ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Da habt ihr den Zugang, ihr habt den Schlüssel, den Türöffner. Ja, der euch die Tür öffnet, das ist Jesus. Wenn Sie sich mehr mit diesen Fragen beschäftigen wollen und vor allem auch Ihre Fragen stellen wollen, die Sie jetzt vielleicht haben, melden Sie sich doch an für dieses Seminar Aufatmen, das Leben neu beginnen. Da werden wir zu verschiedenen Themen kurzes Grundreferat machen und dann können Sie alle Ihre Fragen stellen und wir versuchen, die natürlich zu beantworten. Und dann haben wir auch einen Büchertisch, viele interessante Bücher, die Sie mal ansehen können und vielleicht das eine oder andere mitnehmen, um darin zu lesen. Sabina, die wir im Anspiel sahen, war sich bewusst, dass sie dieses Bürgerrecht hatte. Sie wusste, dass sie mit eigenen Werken nichts ausrichten konnte. Sie wusste, so ein Koffer würde nicht helfen. Aber wenn sie sich auf Jesus verlässt, dann wird sich diese Himmelstür für sie öffnen. Erstaunt fragte sie deshalb, Robert, aber wissen Sie nicht, dass der Preis schon bezahlt ist? Haben Sie denn das nicht gehört, dass Jesus für Sie am Kreuz starb? Nein, da wollte sich Robert nicht drauf einlassen. Das war ihm zu heiß. Sabine hatte in ihrem Leben ihre Schuld bekannt und Jesus, dem Sohn Gottes, ihr Leben anvertraut. Deshalb saß sie so ruhig und gespannt, was kommt auf dieser Bank. Wie komme ich in den Himmel? Jesus beantwortet diese Frage ganz einfach. In den Himmel kommt man durch ihn, durch Jesus. Und einmal sagte Jesus es so, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Jesus lädt dich ein, diesen Schritt zu tun, denn sein tiefster Wunsch ist, dass jeder von uns in den Himmel kommt. Leider sind es so wenige, weil ihnen die Antwort nicht passt. Aber der Weg ist so einfach. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. So können wir eigentlich alle miteinander, die hier drin sind, wenn wir Jesus vertrauen, werden wir uns alle miteinander im Himmel wiedersehen. Dann werden wir sagen, nee, das war super an diesem Sonntag in Zürich, weißt du noch, Gottesdienst, über wie kommen wir in den Himmel, jetzt sind wir da, ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um zu uns zu kommen und für unsere Schuld zu sterben und uns so die Türe zum Himmel zu öffnen. Ich danke dir, dass der Weg in den Himmel eigentlich ganz einfach ist und für jeden Menschen, ob egal welcher Nation er angehört, egal wie alt, egal wie er im Beruf steht, gesellschaftliches Ansehen hat oder nicht, jeder kommt in den Himmel, der dir vertraut. Ich danke dir dafür. Amen.